wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Wissenschaftsmagazin.
Immer mehr Misstrauen. An den Schweizer Hochschulen herrsche eine Misstrauenskultur, warnt der Wissenschafts- und Technologierat. Trickreiche Transporte. Beim Bau der verbotenen Stadt in China setzten die Baumeister damals auf Kufen statt Räder. Das zeigt eine neue Studie. Und korrekte Kalorienangaben auf den Nahrungsmittelverpackungen? Wohl eher ein Wunschtraum, sagt ein Forscher. Das und mehr hören Sie heute im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Pascal Bieber. Der Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat berät den Bundesrat in Fragen der Wissenschafts-, Hochschul-, Forschungs- und Technologiepolitik. In zwei Berichten, die diese Woche veröffentlicht wurden, setzt er sich mit der Ökonomisierung und mit der Leistungsmessung und Qualitätssicherung in der Wissenschaft auseinander. Und er ortet Missstände an den Schweizer Hochschulen. Ich habe darüber mit Gerd Volkers, Mitglied des Wissenschafts- und Technologierats, gesprochen und ihn als erstes gefragt: Der Wissenschafts- und Technologierat warnt, es bereite sich an den Hochschulen, Zitat, eine Misstrauenskultur aus. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Das ist eine generelle Beobachtung, dass im ganzen Bereich der Messbarkeit von Leistungen, der Etablierung von Zielvereinbarungen und Ähnliches, die von der Wirtschaft übernommen worden sind und jetzt Stück für Stück drohen oder zum Teil schon etabliert sind, in die Hochschule übertragen zu werden. Das, was ich mit Misstrauenskultur meine, das ist die Vermutung, dass ich eine Hochschule nach grundsätzlich betriebswirtschaftlichen Prämissen führen kann mit dem entsprechenden Controlling. Und das passt mit Wissenschaft nur sehr bedingt zusammen. Niemand hat etwas gegen verantwortungsbewusste Einsatz von öffentlichen Mitteln. Aber wenn diese Systeme dazu neigen, die Freiheit der Forschung einzuschränken, dann ist das ein Problem.
Es geht ja in diesem Bericht eben um die Leistungsmessung und Qualitätssicherung in der Wissenschaft. Diese Qualitätssicherung ist ja gesetzlich vorgeschrieben im Bundesgesetz für die Förderung der Universitäten. Der Schweizerische Wissenschafts- und Technologierat, der kommt aber eben jetzt zum Schluss, dass dieses zunehmend dichtere Netz von Kontrollmaßnahmen Mittelmaß fördert statt Exzellenz. Können Sie das erklären?
Es kommt darauf an, was wir unter Qualitätssicherung verstehen oder Qualitätsmessung. Niemand hat irgendwas gegen Qualitätsmessung, das ist völlig klar. Aber wenn Sie diese Qualitätssicherung und die damit verbundene Messung einfach nur, und ich karikiere das jetzt extra, auf quantitative Leistungsindikatoren abstützen, dann erzeugen Sie ein System, was in den vorgegebenen Rahmen natürlich auch unterlaufen werden kann.
Was verstehen Sie unter quantitativen Indikatoren?
Die Anzahl Ihrer Publikationen pro Jahr, die Anzahl der eingeworbenen Drittmittel, die Anzahl der Doktorierenden, das hat nicht immer irgendwas mit Exzellenz zu tun. Dazu ist ja die permanente Evaluation auch dazu geeignet, um hervorragende Ideen wieder in den Mainstream zurückzuführen, weil sie sich permanent dafür rechtfertigen müssen, warum sie das Geld für irgendetwas anderes brauchen, was die momentane Ansicht der Wissenschaft ist. Und das halte ich für bedenklich. Wir beklagen auf der anderen Seite permanent Innovationsverluste. Dann kann man sich mal fragen, wo die herkommen.
Was sind denn die Alternativen? Die zum großen Teil öffentlich finanzierte Forschung ist ja irgendwie der Gesellschaft Rechenschaft schuldig.
Ja, natürlich.
Was sind die Alternativen?
Ich bin ein großer Anhänger von Partizipation. Bin mir bewusst, dass das ein Schlagwort ist. Aber ich denke, der starke Einbezug der bürgerlichen Gesellschaft in solche Entscheide würde sehr viel helfen, um diese Vertrauenskultur wiederherzustellen. Insofern müssen wir schon einen Teil unserer Zeit der Darstellung in den öffentlichen Gremien, in Institutionen, in bürgerlichen Gesellschaften widmen, um das verständlich zu machen, was wir tun und das auch zu begründen. Aber das ist schwieriger, es braucht mehr Zeit. Das widerspricht wieder der Effizienzforderung.
Kommen wir nochmals auf diese Drittmittel zu sprechen, also das Geld, das die Forschenden einwerben, zusätzlich zu jenen der öffentlichen Hand. Finanzieller Erfolg dürfe nicht das Maß der Qualität sein, schreiben Sie im Bericht. Können sich denn die Universitäten dieser Ökonomisierung entziehen?
Nein, sie können sich nicht entziehen, sie sollen sich auch nicht entziehen. Es ist eine Frage des Maßes. Wenn Sie nur auf drittmittelbasierten Geldern Forschung machen, dann haben Sie auch eine zu große Menge an Abhängigkeiten, um das zu forschen, wo Sie den größten Erkenntnisgewinn vermuten. Deswegen brauchen Sie eine vernünftige Balance von Grundfinanzierung und von externer Finanzierung. Und die Balance sehen wir zum Teil gefährdet.
Ein Fall, wo eben diese Balance vielleicht im Ungleichgewicht ist, ist ein neu gegründetes und von der UBS finanziertes Zentrum für Wirtschaftsforschung an der Universität Zürich. Und da haben sich über 1500 Forschende im sogenannten Zürcher Appell gegen eben solche Kooperationen mit privaten Geldgebern ausgesprochen. Die Rektorenkonferenz, die wollte von Regelungen von diesen Beziehungen nichts wissen. Der Wissenschafts- und Technologierat aber, der kommt genau zum Schluss, dass es solche Richtlinien braucht.
Das ist richtig. Da haben wir vielleicht eine Kontroverse. Ich denke, es muss klargestellt werden, dass nichts gegen Investitionen und Beteiligungen des privaten Sektors an der Hochschullandschaft spricht, aber dass das nach klaren Regeln zu erfolgen hat. Und unsere ganz grundlegende Forderung ist, dass dieses Geld so investiert werden muss, dass die Grundsätze der freien akademischen Entwicklung erhalten bleiben. Das heißt, unabhängige Berufung von Professuren, unabhängige Vergabe von Dissertationsthemen und erkenntnisgetriebene Forschung.
Der Wissenschafts- und Technologierat wird bezeichnet in seinen gesetzlichen Grundlagen als das Sprachrohr der Wissenschaft. Was können Sie denn ganz konkret tun gegen diese Misstrauenskultur, die Sie feststellen?
Wir können nur, so wie wir das bei unserer Pressekonferenz gemacht haben, die Öffentlichkeit für diese Problematik sensibilisieren und einen öffentlichen Dialog anstoßen. Viel mehr können wir nicht tun.
Gerd Volkers, Mitglied des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierats und Leiter des Collegium Helvetikum der ETH und Universität Zürich. Die verbotene Stadt befindet sich im Zentrum von Peking. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts lebten dort die chinesischen Kaiser. Der einfachen Bevölkerung war der Zutritt verwehrt. Deshalb auch verbotene Stadt. Erbaut wurde die Stadt Anfang des 15. Jahrhunderts, in der Rekordzeit von rund 15 Jahren, wohl von über 1 Million Sklaven und Kunsthandwerkern. So viele Menschen brauchte es nicht zuletzt deshalb, weil die Stadt unter anderem aus bis zu 300 Tonnen schweren Gesteinsbrocken besteht. Eine Studie im Fachmagazin PNAS zeigt nun, dass diese Gesteinsbrocken nicht auf Rädern, sondern auf Schlitten hier transportiert wurden. Darauf gestoßen sind chinesische Forscher zusammen mit dem US-Wissenschaftler Howard Stone per Zufall, wie der Bericht von Dagmar Röhrlich zeigt.
Die Geschichte begann im Sommer des vergangenen Jahres bei einer Dienstreise nach Beijing. Am Wochenende luden ihn zwei seiner Kollegen zu einem Besuch der verbotenen Stadt ein, erzählt Howard Stone, Ingenieurwissenschaftler an der Princeton University in New Jersey. Zunächst sei es ein ganz normales touristisches Programm gewesen.
Es war ein sehr schöner Tag und wir spazierten herum. Meine beiden Kollegen von der University of Science and Technology Beijing sind Spezialisten für Tribologie, für die Erforschung von Reibungseffekten. Und als wir vor diesen wunderbaren großen Steinen standen, die dort verbaut wurden, kam die Frage auf, wie sie wohl herangeschafft worden sind.
Auf einem dieser Steine erklären Schriftzeichen, dass die Erbauer sie über künstliche Eispfade transportiert hätten. Dass die Arbeiter für solche Schwertransporte nicht auf das Rad setzten, lag zum einen daran, dass Wagen damals anscheinend nur um die 90 Tonnen schwere Lasten tragen konnten. Vor allem aber waren die Schlitten sicherer. Sie brachten die empfindlichen Blöcke eher heil ans Ziel.
Meine Kollegin Professor Jiang Li übersetzte alte Dokumente, die davon berichten, wie die Arbeiten für den Bau der verbotenen Stadt abgelaufen sind.
Eines dieser Dokumente beschreibt, dass 1557 eine Gruppe von Arbeitern einen tonnenschweren Block innerhalb von 28 Tagen über 70 Kilometer hinweg zur verbotenen Stadt geschafft habe. Dann rechnet Howard Stone vor, dass dieser Schlitten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 Zentimetern pro Sekunde unterwegs gewesen sein müsste.
Die Chinesen gingen solche Projekte sehr organisiert an. Die Blöcke wurden im späten Dezember und im Januar transportiert, wenn die Temperaturen dauerhaft unter Null lagen. Dann hoben sie etwa alle 500 Meter Brunnen aus, leiteten Wasser auf die Straße und ließen es gefrieren. Wir wollten berechnen, ob sich Holzschlitten mit Blöcken, die mehr als 100, manchmal mehr als 300 Tonnen wiegen konnten, wirklich über das Eis ziehen lassen. Außerdem hat uns interessiert, ob zusätzlich Wasser als Schmiermittel eingesetzt worden sein könnte.
Damals lag in Beijing die Durchschnittstemperatur im Januar bei minus 3,7 Grad Celsius. Unter solchen Bedingungen gefriere ein Wasserfilm erst nach ein paar Minuten, so Howard Stone. Diese Zeitspanne reiche, um einen Schlitten mit einem 123 Tonnen schweren Block über eine gerade bewässerte Stelle zu ziehen und auf dem Wasserfilm gleiten zu lassen.
Wir können natürlich nicht genau wissen, wie viele Menschen für einen solchen Transport notwendig waren. Unseren Berechnungen zufolge sollten rund 300 Leute reichen, um einen 123 Tonnen Stein auf einem Holzschlitten über eine reine Eisbahn zur verbotenen Stadt zu ziehen.
Mit einem zusätzlichen Wasserfilm hätten das weniger als 50 Arbeiter geschafft. Über den bloßen Boden jedoch wären mehr als 1500 notwendig gewesen.
Die Gegend, durch die die Steine transportiert wurden, ist recht flach. Allerdings waren die Straßen damals holprig. Die Eisschicht schmierte nicht nur, sie glättete auch den Weg. Das ist ein Vorteil von Eis.
Auch wenn den Berechnungen zufolge ein schwer beladener Schlitten verhältnismäßig einfach in Bewegung gehalten werden konnte, ihn in Bewegung zu setzen, verlangte sehr viel mehr Menschen, genau wie jeder Hügel, der überwunden werden musste. Aber der sichere Transport der Steine lohnte die Mühe.
Gleich geht es hier im Wissenschaftsmagazin um die Kalorienzählerei und warum man es damit als Konsument nicht allzu genau nehmen sollte. Doch zuerst die Meldungen der Woche, ausgewählt von meiner Kollegin Anita Vonnond. Diese Woche gab der Meteorit von Tscheljabinsk in Russland zu reden. Dieses Ereignis liegt ja schon fast ein Jahr zurück. Was macht es nun wieder aktuell?
Die Explosion dieses Meteoriten ist sehr gut dokumentiert. Dank Videos, Satelliten, Sensoren. All dieses Material haben die Forscher nun ausgewertet und in den Magazinen Science und Nature publiziert.
Gibt es größere Neuigkeiten?
Eher nicht. Doch vieles können die Forscher nun bestätigen und präzisieren. So etwa hatte die Explosion über der russischen Millionenstadt tatsächlich die Wucht von etwa 30 Hiroshima-Atombomben. Es wurde also ungeheuer viel Energie freigesetzt, von einem Himmelskörper, der gar nicht so wuchtig war. Im All hatte er ein Gewicht von 12.000 Tonnen und einen Durchmesser von nur gerade 20 Metern. Das ist übrigens neu.
Bei dieser Explosion haben sich ja über 1.000 Menschen verletzt, vor allem an herumfliegendem Fensterglas. Das klingt im Vergleich zu Hiroshima doch ziemlich harmlos. Warum ist eigentlich nicht mehr passiert?
In Tscheljabinsk fand die Explosion viel höher über dem Boden statt als in Hiroshima. Und der Meteorit hat auch keine kugelförmige Druckwelle erzeugt, wie das bei Atombomben zu erwarten ist, sondern seine Druckwelle war zylinderförmig und damit schwächer.
Von den Meteoriten nun zur Medizin. Die Viruserkrankung Hepatitis C kann man heute mit Medikamenten behandeln. Bloß wirken die nicht immer und sie haben schwere Nebenwirkungen. Doch könnte sich das bald ändern?
Forscher aus Texas und Melbourne haben nämlich zwei neue Medikamente ohne ernste Nebenwirkungen entwickelt und sie haben sie erfolgreich getestet. 3 Monate lang hatten 100 schwer kranke Patienten die zwei neuen Medikamente eingenommen. Danach hatte das Virus bei 97% der Patienten aufgehört, sich im Körper zu vermehren. Wenn sich nun dieser Erfolg in weiteren Patientenstudien wiederholt, könnten also in Zukunft fast alle Hepatitis C-Patienten mit einer wirksamen und sicheren Behandlung rechnen.
Wirksam und sicher, das ist auch das Stichwort für die Verantwortlichen des St. Galler Geothermie-Projekts. Nach dem Erdbeben diesen Sommer sind die nun offenbar wieder vorsichtig optimistisch. Warum, Anita Vonnond?
Der Untergrund habe sich beruhigt, sagten sie an einer Medienkonferenz diese Woche. Die Erde habe nicht mehr spürbar gebebt, und zwar auch während der kürzlichen Pumptests nicht.
Was haben diese Tests denn gezeigt?
Das Thermalwasser ist, wie erhofft, gut 140 Grad heiß und wie es aussieht, in größeren Mengen vorhanden. Auch könnte es ein größeres Erdgasreservoir im Untergrund geben. Ob und wie sich diese Energie aus der Tiefe fördern lässt, will St. Gallen aber erst nächstes Jahr entscheiden, wenn die Pumptests genau ausgewertet sind. Nur eines zeichnet sich schon jetzt ab. Das Nebenprodukt Gas im Geothermie-Bohrloch soll nicht gefördert werden.
Kommen wir zu einer anderen neuen Technologie. Die Materialprüfungsanstalt EMPA hat neue Dünnschicht-Solarzellen entwickelt und die sollen besonders effizient sein.
Effizienz war bisher der Pferdefuß der Dünnschicht-Solarzellen. Diese noch jungen Solarzellen gelten vor allem als günstig und vielfältig. Man kann sie in extrem dünnen Schichten auf verschiedene Materialien auftragen, zum Beispiel auf Plastikfolie, wie das bei den neuen EMPA-Zellen der Fall ist. Und diese neuesten Solarzellen, die haben nun eben erstmals auch einen interessanten Wirkungsgrad von gut 20%. Sie seien daher genau gleich effizient wie die heute marktführenden Silizium-Solarzellen, sagt EMPA-Forscher Ayodhya Tiwari.
Efficiency is comparable exactly with silicon wafer technology, which is the market dominant solar technology of today.
Eine Spin-off-Firma will das Produkt der EMPA nun in größeren Mengen produzieren. Bis das Gewinn abwirft, dürfte es noch gut 15 Jahre dauern, weil es dazu teure neue Maschinen braucht. Die Produktion selber ist aber billiger als die der klassischen Solarzellen und daher interessant.
Und zum Schluss noch dies.
Wer als Kind ein paar Jahre lang ein Instrument gespielt hat, zeigt eine neue Studie, profitiert später davon, sogar wenn er alles verlernt hat. Er ist dann im Seniorenalter nämlich schneller bei der Sprachverarbeitung, kann schnellen Reden also besser folgen.
Es geht also nichts übers Musizieren. Und nun gesellt sich mein Kollege Thomas Häusler zu mir. Thomas Häusler, Sie wollen uns etwas über Kalorien erzählen.
Genauer gesagt etwas über die Kalorienangaben auf den Nahrungsmittelpackungen. Die sind ja seit einiger Zeit zum Teil recht prominent platziert, wie auf dieser Milchschokolade hier, die ich Ihnen mitgebracht habe.
Da ist vorne auf der Tafel ein Kästchen aufgedruckt, das mich warnt, dass ich mir mit einer einzelnen Reihe Schokolade 95 Kilokalorien einverleibe und dass das 5% meines täglichen Energiebedarfs ausmacht.
Ja, und hinten auf der Packung ist da noch etwas weiter aufgeschlüsselt. Man sieht, wie viele Gramm Proteine drin sind, wie viele Kohlenhydrate und wie viele Fette.
Also eigentlich recht viel Information.
Ja, und vor allem mehr, als die meisten im Alltag wahrscheinlich beachten. Und trotzdem sagen nun manche Experten, diese Kalorienangaben seien ungenügend. Zum Beispiel der Biologe Rob Dunn von der North Carolina State University.
We have this system that was developed at the end of the 1900s. And so this is mostly what we worked with modest tweaks for going on almost 100 years. And, you know, it's how we all think about food in one way or another. But the truth is that it's really pretty fundamentally wrong.
Die Art, wie die Kalorienangaben auf den Packungen zustande kommen, sei im Wesentlichen 100 Jahre alt, sagt Rob Dunn. Sie sei stark vereinfachend, ja sogar ziemlich falsch. Und trotzdem bestimmten diese Angaben mit, wie wir über Ernährung denken.
Das sind starke Worte.
Allerdings schauen wir mal, ob sie gerechtfertigt sind.
Kapitel 1. Wie Rob Dunn zu zweifeln beginnt.
One of the things I did early in my career was to try to figure out how plant species in Australia move across the landscape. And we know that some of the plants there.
Wie so oft in der Wissenschaft kam der Biologe Rob Dunn über Umwege aufs Thema Kalorien. Ursprünglich studierte er, wie Pflanzensamen in Australien verbreitet werden. Zum Beispiel tat er dies über den pflanzenfressenden Emu, einer australischen Variante der Strauße. Rob Dunn wollte herausfinden, wie viele von den Früchten und Samen, die ein Emu frisst, die Reise durch seinen Verdauungstrakt überleben.
And this involved gathering hundreds of individual poop piles from emus to see which kinds of plants could grow out of them.
So sammelte er hunderte Emu-Kothaufen, um zu sehen, was daraus sprießen würde. Es waren unzählige Pflänzchen, das heißt, unzählige Samen passierten die Emu-Gedärme, ohne dass die Vögel die kostbaren Kalorien in den Samen verwerten konnten. Offenbar, so dämmert es Rob Dunn, sind nicht alle Kalorien vor unseren Mägen gleich.
Thinking about these emus really got me thinking about calories.
Und so war der gedankliche Sprung vom Emu zu den Kalorien nicht mehr groß.
Kapitel 2. Wie Kalorien berechnet werden.
Rob Dunn sagt es bereits, das System ist etwa 100 Jahre alt. Es gründet auf den Studien von Wilbur Atwater. Der US-Amerikaner verbrannte verschiedene Nahrungsmittel und maß, wie viel Energie dabei frei wurde. Danach ließ er Freiwillige verschiedene Mahlzeiten zu sich nehmen und prüfte, was davon unverdaut oder in Bruchteilen im Kot und Urin wieder ausgeschieden wurde. Diesen Verlust im Körper zog er von der gesamten Energie ab, die ein Nahrungsmittel bei seinen früheren Experimenten bei der Verbrennung freigegeben hatte. Und so erhielt er die verwertbaren Energiemengen, also Kalorienangaben für verschiedene Nahrungsmittel. Das Ganze verfeinerte Atwater noch, indem er die Kalorienwerte einerseits für die Grundnahrungsstoffe aufschlüsselte, also Kohlenhydrate, Fette und Proteine, und andererseits Durchschnittswerte bestimmte für verschiedene Nahrungsmittel. Was Sie heute auf den Packungen finden, geht mit wenigen Anpassungen auf Wilbur Atwaters Bemühungen zurück.
Kapitel 3: Das Tauziehen in unserem Magen.
When it comes to plants, especially with regard to fruit and seeds, which actually compose a pretty high proportion of what we eat, is that plants are trying in many cases not to be digested.
Oftmals wollen Pflanzen gar nicht verdaut werden, sagt Rob Dunn. Wir sollen zwar ihre Früchte essen, aber die Samen darin sollen wir über den Kot verbreiten und nicht für uns selbst verwerten. Das heißt für die Kalorienangaben, sie sind in vielen Fällen zu hoch, weil unser Körper nicht alle Bestandteile aufnehmen kann. Im Falle von Mandeln haben dies Forscher letztes Jahr bewiesen. Nachdem sie Freiwillige 18 Tage lang eine mandelreiche Ernährung zu sich nehmen ließen, ergaben die sorgfältigen Messungen in den Ausscheidungen, dass der Körper 25% weniger Kalorien aus den Mandeln gewinnen kann, als auf der Packung steht. Immerhin ein Viertel Abweichung.
Kapitel 4: Nicht nur Mandeln sind harte Nüsse für die Verdauung.
Unsere Verdauungsmaschinerie kann viele Pflanzenbestandteile gar nicht verwerten, auch wenn deren Energiegehalt in den Kalorienangaben mit eingerechnet werden. Die Wände von Pflanzenzellen etwa sind oft so hart, dass die Zellen samt energiereichem Inhalt die Passage durch Magen und Darm überleben, sagt Michael Blaut vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung.
Das kann man manchmal auch schön sehen, wenn man bei Mäusen mal guckt. Da sieht man richtig immer noch die Pflanzenzellwände, ja, die dann also immer noch im Cäcum zum Beispiel sind.
Das Cäcum ist der Beginn des Dickdarms. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an, die Stärke. Stärke ist ein wichtiger Energielieferant und trotzdem kann unser Körper sie nicht immer gleich gut verwerten.
Das beste Beispiel ist die ungekochte Kartoffel. Die enthält sogenannte resistente Stärke. Das ist nicht zugänglich für unsere Enzyme. Wenn ich die nicht koche, die Stärke, dann ist die nicht angreifbar durch unsere eigenen Enzyme, weder im Mund noch im Darm. Und das bedeutet, ich kann aus so einer Kartoffel, wenn sie ungekocht ist, nur einen Teil der Energie überhaupt herausholen im Vergleich dazu, wenn sie gekocht ist.
Kapitel 5: Abnehmen mit Rohkost.
Wir Menschen haben also ein Mittel gefunden, um den widerspenstigen Pflanzen ihre Energie doch noch zu entreißen, das Kochen. Wie gut das funktioniert, hat ein Experiment mit Mäusen gezeigt. Mussten die Tiere sich von rohen Süßkartoffeln ernähren, so nahmen sie ab. Wurden ihnen aber gekochte Kartoffeln serviert, so legten sie an Gewicht zu. Das gleiche Muster galt auch für rohes und gekochtes Fleisch. Kochen ist aber nur eine Art, wie heutzutage Nahrungsmittel verarbeitet werden, oft schon in der Fabrik. Denken Sie an Fertigsoßen oder Tiefkühlpizza. Als Faustregel gilt, sagt Michael Blaut, je mehr Verarbeitung, desto mehr von den Kalorien, die auf der Packung angegeben sind, kann unser Körper auch tatsächlich verwerten.
Eine der Hauptbotschaften für mich ist, wenn ich leicht verdauliche Kohlenhydrate habe, denken wir an gesüßte Getränke und so weiter und so fort, dass die natürlich sofort zu 100% zuschlagen, während andere Sachen, die dann also erstmal von unseren Enzymen nicht gespalten werden, dass da dann natürlich weniger Energie zur Verfügung steht.
Und im Umkehrschluss, das Vollkornbrot voller Fasern und Körnern liefert dem Körper deutlich weniger Kalorien, als auf der Packung steht.
Kapitel 6: Was schließen wir jetzt daraus?
Die Kalorienangaben auf den Packungen sind also ungenau, vor allem bei Nahrungsmitteln, die wenig oder gar nicht verarbeitet sind. Und dazu kommen noch Abweichungen, über die wir gar noch nicht geredet haben, nämlich die Tatsache, dass jeder Mensch die Nahrung unterschiedlich gut verwertet. Das hat mit seinen Genen zu tun und mit den unterschiedlichen Bakterien in seinem Verdauungstrakt, die bei der Nahrungsverwertung helfen. Was also soll man tun mit den Kalorienangaben? Anpassen? Gut wäre das schon, findet Rob Dunn, den wir anfangs gehört haben. Allerdings ginge das wohl nur eingeschränkt, weil die Abweichungen so vielfältig sind, dass kaum jemand all die Tests bezahlen würde, die nötig wären, um jedes Lebensmittel korrekt einzustufen.
I think there are things that could be done. You could provide some metric of the degree of processing.
Aber man könnte zum Beispiel die nackten Kalorienzahlen ergänzen mit einer Angabe, wie stark das Produkt verarbeitet worden ist. Offen bleibt dabei, wie stark so etwas beachtet würde. Es liest ja bereits jetzt kaum jemand das Kleingedruckte, das die Kalorienangaben auf den Packungen begleitet. Darum schlägt Michael Blaut etwas anderes vor.
Man müsste in der Schule oder wo immer, müsste man einfach den Leuten versuchen klarzumachen, bildlich, was dieser Verdauungsprozess bedeutet und wovon er beeinflusst werden kann.
Wir jedenfalls haben unseren Teil dazu hiermit beigetragen. Das war ein Beitrag von Thomas Häusler zu den nicht immer ganz einfach zu interpretierenden Kalorienangaben auf Lebensmittelpackungen. Wir haben unter anderem gelernt, bei stark verarbeiteten Lebensmitteln stimmen die Kalorienangaben gar nicht so schlecht. Und das ist bei Schokolade der Fall. Gönnen wir also uns eine Reihe von dieser Milchschokolade, Thomas Häusler, und nehmen mit einer Reihe 95 Kilokalorien zu uns. Wahrscheinlich. So, und das war's für heute vom Wissenschaftsmagazin. Neben der Kalorienzählerei ging es um die Misstrauenskultur an Schweizer Universitäten und um tonnenschwere Steinblöcke, die im alten China auf einer Eisbahn transportiert wurden. Verantwortlich für die Sendung unter dem Mikrofon Pascal Bieber.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.